Aufwinde. Das sind Luftströmungen, die nach oben ziehen in die Atmosphäre und sie entstehen durch unterschiedliche Temperaturen und Luftdruckverhältnisse. Wenn warme Luft aufsteigt, dann können dadurch Vögel in die Luft gezogen werden. Vögel, Insekten brauchen es, um auf diese Weise sich in der Luft halten zu können oder aufsteigen zu können. Auch Paragleiter und andere Segelflieger benutzen Aufwinde, um in die Höhe zu kommen. Doch wenn wir im Buch Esra von Aufwinde lesen, dann sind das keine thermischen Aufwinde, sondern dann ist das ein geistlicher Aufwind. Ein Aufwind, der von Gott kommt. Hier im Buch Esra gewinnt etwas jetzt an Fahrt in Kapitel 8. Es geht vorwärts, es geht los, es geht nach oben. Das Buch Esra habe ich mit den Worten überschrieben, auf mit Gott in die Zukunft. Israel beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte. Und das Buch Esra und dann das nächste Buch Nehemia berichten darüber. Aber es ist nicht nur die Geschichte Israels, es ist die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und wir haben bereits in den letzten Predigten gesehen, ganz am Anfang ging es um den großen Aufbruch. Israel kehrt zurück in die Heimat. Dann sprachen wir über den Aufbau, dann über den Aufruhr, über den Aufblick, über die Aufklärung. Und letztes Mal sprachen wir über den Auftrag. Heute geht es um die Aufwinde. Esra zieht los mit einer neuen Gruppe zurück in die Heimat. Wir wollen miteinander uns heute das 8. Kapitel ansehen. In den Kapiteln 7 und 8 wird 6-mal von der guten Hand Gottes gesprochen. Das ist sehr auffällig in diesem Text. Und deshalb werden wir ganz bewusst einmal auf diese Worte hier achten und aus dieser Perspektive, aus diesem Kontext heraus uns dieses Kapitel ansehen. Auch im Buch Nehemia, das dann nach dem Buch Esra kommt, wird ebenfalls von der guten Hand Gottes geredet. Es ist im Prinzip die Geschichte Israels mit Gott und Gottes Geschichte mit Israel. Deshalb habe ich ganz bewusst meine heutige Predigt mit den Worten überschrieben: Auf mit Gott in die Zukunft, Aufwinde. Gottes gute Hand trägt uns. Wir schauen uns den ersten Abschnitt an. Da geht es darum, dass Gottes gute Hand uns beruft. Gottes gute Hand beruft. Wir lesen ab Vers 1. Dies sind die Häupter der Sippen mit ihren Geschlechtsregistern, die mit mir, also mit Esra, der das Buch geschrieben hat, heraufzogen aus Babel zur Zeit, als der König Artaxerxes regierte. Wir erinnern uns, zwischen Kapitel 6 und Kapitel 7 liegen ungefähr 60 Jahre Geschichte. Da wird uns nichts darüber berichtet, was in Jerusalem in dieser Zeit geschehen ist. Seit der ersten Rückkehrerwelle, also seit die erste Gruppe der Israeliten zurück nach Jerusalem gekommen ist, sind inzwischen 80 Jahre vergangen. Ich habe euch hier eine Skizze mitgebracht, die uns hilft ein bisschen die zeitliche Einordnung. Also 70 Jahre Gefangenschaft und 538 ist Serubabel mit einer Gruppe von ungefähr 50.000 Leuten nach Jerusalem gekommen und hat dann in den nächsten 20 Jahren den Tempel aufgebaut. Nachdem der Tempel fertig war, damit schließt Kapitel 6 ab, sind 60 Jahre Geschichte vergangen und es wird nichts im Buch Esra darüber berichtet, was in dieser Zeit geschehen ist. Für die Bibelleser möge der Hinweis hier eine Hilfe sein. In dieser Zeit war Esther Königin, aber natürlich nicht in Jerusalem, sondern in Susa. Und die Geschichte Esthers ist in dieser Zwischenzeit passiert. Jetzt kommt Esra zurück. Darüber haben wir bereits letztes Mal gesprochen. Kapitel 7, da bekommt Esra den Auftrag vom König, zurückzugehen und den Gottesdienst wieder aufzubauen und eine Art geistliche Reformation durchzuführen. Nachdem Esra seinen Dienst abgeschlossen hat, entsteht nochmal eine Zeitperiode von 12 Jahren und dann kommt das Buch Nehemia. Also wir schreiben das Jahr 458 vor Christus, wenn wir hier in dieses achte Kapitel schauen. Und wir lesen hier, dass eine ganze Reihe von Familien zurückgekehrt sind. In Vers 2 bis 14 kriegen wir jetzt eine Aufzählung von Namen, die ich nicht im Detail mit euch durchgehen möchte. Aber wir haben ja gesagt, Zerubabel ist mit ungefähr 50.000 Leuten zurückgekehrt. Wenn wir jetzt hier in Kapitel 8 schauen, Esra kommt höchstens mit 5.000 Leuten zurück. Wenn man die Zahlen, die hier erwähnt werden, wenn man sie zusammenzählt, kommt man auf eine genaue Zahl von 1.496 Personen. Also ungefähr 1.500 Leute, die hier zusammengezählt und erwähnt werden, mit Namen und mit Zahlen. Es waren nur die Männer, die hier gezählt wurden. Wenn man die Frauen hinzuzählt und noch die Kinder, kann man sagen, sie waren ungefähr 5.000 Leute. Nehemia, der dann einige Jahre später kam, um die Mauern aufzubauen von Jerusalem, der hatte nur noch eine Handvoll von Leuten, die mit ihm gekommen sind. Wir werden uns diese Liste nicht ansehen, aber wenn man diese Liste liest, dann fallen einem ein paar Dinge auf. Und zwar beim Vergleich, ähnliche Listen gab es ja schon am Anfang des Buches, wenn man diese Namensliste vergleicht mit der Liste in dem ersten und zweiten Kapitel, dann fällt auf, dass das die gleichen Familien sind. Das heißt, man könnte sogar vermuten, dass es hier so eine Art Familienzusammenführung gewesen ist. Also kann es sein, dass Familien, die bereits in Jerusalem waren, ihre Familien in der Fremde, also in der Gefangenschaft, immer wieder informiert haben, was in Jerusalem passiert und dass diese Familien jetzt mehr motiviert waren, nach Jerusalem zu gehen und weiter mitzuhelfen, dass das Volk Israel hier im Land Fuß fasst und den Gottesdienst wieder etabliert. Es könnte auch sein, dass man auf diese Weise den Familien in Jerusalem helfen will, denn wenn wir gleich in das Kapitel einsteigen, stellen wir fest, der König gibt eine Menge an Material, auch an Gütern mit, sodass man auf diese Weise vielleicht auch den zum Teil recht arm lebenden Familien in Jerusalem helfen will. Wir wissen es nicht so genau, warum Familienangehörige bei dieser zweiten Rückkehr mitgekommen sind. Was aber eben auch noch auffällt in diesem Kapitel ist, dass im zweiten Kapitel die Priester ganz zum Schluss erwähnt werden. Da werden zunächst einmal die ganzen Leute erwähnt, die mitgeholfen haben, den Tempel wieder aufzubauen. Und am Schluss werden die Priester erwähnt, die Priesterfamilien. Hier stehen die Priesterfamilien am Anfang der ganzen Liste. Vermutlich, weil Esra selber Priester war. Und vielleicht will Esra auch beim Schreiben des Buches deutlich machen, schau, am Anfang ging es um den Aufbau des Tempels. Da wurden Handwerker gebraucht, da wurden Menschen gebraucht, die tatsächlich wissen, wie man so ein Haus Gottes oder wie man so einen Tempel baut. Jetzt aber geht es um den Gottesdienst. Es geht darum, dass wir jetzt Menschen brauchen, die den Gottesdienst gestalten können und die Gottesdienste auch entsprechend mit Inhalt füllen können. Und in dieser Weise werden vielleicht deswegen hier in Kapitel 8 die Priesterfamilien als erstes erwähnt. Doch eine viel wichtigere Frage, die ich mir beim Lesen dieser Textstelle gemacht habe, ist, wieso kommen eigentlich nur so wenige zurück? Es lebten noch Hunderttausende, ja vielleicht sogar Millionen von Juden weiter in der Gefangenschaft. Sie blieben dort und sind nicht in ihre Heimat nach Jerusalem zurückgekehrt. Hatten sie sich einfach zu bequem gemacht? Fühlten sie nicht den Ruf zurück in die Heimat? Sahen sie keine Notwendigkeit, in die Heimat zurückzukehren, um dort ihrem Gott Israels zu dienen? Jesaja hatte Jahrhunderte vorher ihnen gesagt, sie sollen in die Heimat zurückgehen. Lest mit mir, in Jesaja 48, Vers 20 lesen wir, geht heraus aus Babel, flieht von den Chaldäern. Mit fröhlichem Schall verkündigt dies und lasst es hören, tragt es hinaus bis an die Enden der Erde und sprecht, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Israel ist frei. Israel darf zurück in die Heimat kommen. Und Jesaja sagt, ihr sollt die Fremde verlassen und zurück in die Heimat gehen. Ähnliches sagt auch Jeremia. Jeremia, der noch die Wegführung oder die Gefangenführung von Israel miterlebt. In Jeremia 31 sagt er, in Vers 16, aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes. Auch Jeremia macht deutlich, Israel soll zurückkehren. Gott ruft sein Volk auf, in die Heimat zurückzukehren. Aber es finden sich scheinbar doch nur so wenige, die bereit sind, diesem Ruf zu folgen. Gottes gute Hand ruft, beruft. Wir lesen dann weiter ab Vers 15. Und ich versammelte sie am Fluss, der nach Ahava fließt, und wir blieben dort 3 Tage. Und als ich mich umsah unter dem Volk und den Priestern, fand ich dort keine Leviten. Da sandte ich, und jetzt werden hier einige Namen aufgelistet, eine Delegation von Menschen, die er losschickt, Vers 17, und ich schickte sie zu Ido, dem Vorsteher, zu Kasifja, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes holten. Und ich legte ihnen in den Mund, was sie reden sollten mit Ido und seinen Brüdern, die zu Kasifja waren. Und sie brachten uns, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war. Hier haben wir es. Weil die gute Hand unseres Gottes über uns war. Sie brachten einen klugen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Scherebja, mit seinen Söhnen und Brüdern 18 Männer. Und Hashabja, mit ihm Jeschaja, von den Söhnen Merari, seine Brüder und ihre Söhne, es waren 20 Männer. Und von den Tempeldienern, die David und die Oberen bestimmt hatten, den Leviten zu dienen, 220. Sie alle sind mit Namen aufgezeichnet. Der Fluss, der nach Ahava fließt, heißt auch Ahava. Das lesen wir gleich im weiteren Verlauf. Er kommt aber sonst nirgends in der Bibel wieder vor. Und auch außerbiblische Quellen, die Literatur, gibt uns keinen Hinweis auf diesen Fluss. So dass manche Ausleger vermuten, dass das nicht ein Fluss, ein natürlicher Fluss gewesen, sondern eher ein Kanal gewesen ist. Die natürlichen Flüsse waren Euphrat und Tigris, und bereits die Babylonier hatten Kanäle gebaut zwischen diesen zwei Flüssen, um Verbindungen herzustellen. Und vielleicht war das ein solcher Kanal, der die zwei Flüsse, die zwei natürlichen Flüsse miteinander verband. Was wir aber wissen, ist, dass Israel sich während der Gefangenschaft an diesen Flüssen aufgehalten hat. Im Psalm 137, das ist ein Psalm, der in dieser Gefangenschaft, der zur Zeit dieser babylonischen, später dann auch persischen Gefangenschaft geschrieben wurde. Wir lesen im Psalm 137, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande, denn dort hießen sie uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich zu sein. Singt uns ein Lied, spotteten sie. Wie könnten wir des Herrn Lied singen im fremden Land? Also, hier am Fluss versammelt Esra die Gruppe und bleibt 3 Tage da. 3 Tage blieben sie auch, als sie in Jerusalem ankamen. Das werden wir gleich nochmal lesen. Und waren erst mal 3 Tage vor Ort. Es gibt auch sonst viele Hinweise auf die Zahl 3 Tage, manchmal auch 3 Nächte. Zum Beispiel auch Nehemia, als er dann mit seiner Gruppe kam, um die Mauern aufzubauen. Sie kamen nach Jerusalem und blieben 3 Tage. Es gibt auch andere Texte in der Bibel, die uns etwas über 3 Tage erzählen. Zum Beispiel, als Josua mit dem Volk Israel in das verheißene Land Kanaan einziehen wollte, dann lesen wir auch im Buch Josua, Josua kam an den Jordan und sie blieben 3 Tage am Jordan, bevor sie durch den Fluss gegangen sind. Es gibt auch andere Hinweise, wie zum Beispiel, Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches. Jesus war 3 Tage tot, bevor er wieder auferstand. Und so gibt es einige Ausleger, die sagen, diese 3 Tage ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes. Das könnte man so vermuten, es steht aber hier im Text nicht. Aber was dieser Text uns sagt, ist, dass in 3 Tagen viel passieren kann. In diesen Tagen ist einiges passiert. Esra stellt fest, wir haben keine Leviten. Die Priester, die den Gottesdienst gestalten, sind da, aber die Leviten, die mithelfen, den Gottesdienst umzusetzen, zum Beispiel die Opfer vorzubereiten und die Tiere zu schlachten, so, die fehlten. Das war die Aufgabe der Leviten. Sie waren nicht dabei. Esra beordert, so lesen wir hier in Vers 16 und 17, eine Delegation, und sie gehen zum Ortsvorsteher Ido aus Kasifja. Vermutlich lebten in Kasifja eine ganze Menge oder eine ganze Reihe von Leviten, weil hier aus diesem Ort kann er nun 38 Leviten rekrutieren. und 220 Tempeldiener. Das heißt, zusätzlich zu den Leviten gab es dann noch Menschen, die einfach mitgearbeitet haben am Tempel. Schon bereits unter David gab es diese Mitarbeiter und diese Gruppe wurde auch in die Gefangenschaft weggeführt und 220 von ihnen sind bereit, zurückzugehen. Wie tragisch, dass sich nur so wenig Menschen rufen und berufen lassen. Mitarbeitermangel. Das scheint nicht nur ein Problem von Esra gewesen zu sein, oder? Auch Jesus spricht von diesem Problem. In Matthäus 9, 37 und 38 lesen wir, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenig sind der Arbeiter, Mitarbeitermangel. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich kenne jemanden, der hat sich seine Uhr auf 9.37 Uhr gestellt. Das ist dieser Text hier, Matthäus 9, 37. Und jeden Tag um 9.37 Uhr, wenn sein Wecker klingelt, betet er, dass Gott Mitarbeiter in die Mission und in den Gemeindedienst ruft. Gott und seine gute Hand beruft Menschen zum Dienst. Das wusste auch Esra, denn er wusste ganz genau, es ist die gute Hand Gottes, die Menschen rufen kann. Aber er, Esra, wollte sein Bestes dafür tun. Ich legte ihnen in den Mund, was sie reden sollten. Das heißt, er gibt sich alle Mühe. Er wirbt förmlich um die Mitarbeiter. Er sagt, welchen Bedarf man in Jerusalem hat. Und er bittet, dass Menschen kommen. Aber am Ende weiß er, Vers 18, und sie brachten uns. Weil die gute Hand unseres Gottes über uns war, einen klugen Mann von den Söhnen Machlis. Esra tat alles, damit Menschen den Ruf Gottes folgen. Aber am Ende weiß er, dass es nur Gott und seine gute Hand ist, die Menschen erwecken, beleben und berufen kann. Die gute Hand Gottes beruft. Kann es sein, dass Gott schon lange dich ruft? Dass er auf dich wartet? Dass er hofft, dass du dich von ihm, von seiner guten Hand rufen lässt und in den Dienst einsetzt. Schaut, das ist schon schön, dass wir hier so im Gottesdienst zusammensitzen oder vielleicht über online uns diesen Gottesdienst anschauen. Aber das ist nicht das, wozu Gott uns berufen hat. Gott hat uns zu Mitarbeit berufen. Laut einer Studie in den USA gab es in der Kirchengeschichte 200 große Erweckungsbewegungen. Es hat natürlich auch immer wieder regional oder auch kleinere Erweckungsbewegungen gegeben, aber so halten das die Kirchengeschichtler fest. 250 große Erweckungsbewegungen. Das ist zum Teil über ganze Länder oder über ganze Nationen gegangen. Doch diese Erweckungen, wenn man genau hinschaut, haben oft mit einzelnen Personen begonnen oder mit kleinen Gruppen. Gott ruft dich, Gott beruft dich. Vielleicht will er mit dir etwas beginnen und er wartet darauf, dass du dich rufen lässt. Wer auf Erweckung wartet und nichts dafür tut, das ist so wie jemand, der am Bahnhof steht und auf ein Schiff wartet. Da wird nichts passieren. Wenn du für Erweckung betest, dich dafür nicht einsetzt, dann wird nichts passieren. Esra tat alles Erdenkliche, um die Menschen zu rufen, mit ihm zurückzukehren nach Jerusalem. Am Ende wusste er, Gott beruft Menschen. Seine gute Hand ruft ihn, ruft Menschen. Schaut, wir beginnen heute die Themenwoche mit Olaf Latzel. Vielleicht will Gott in diesen Tagen etwas Großes tun. Erwartest du, dass Menschen sich bekehren? Ich ja, du auch, hoffentlich. Haben wir dafür gebetet, dass Menschen an diesen Themenabenden Jesus Christus kennenlernen? Aber was haben wir dafür getan? Wen haben wir eingeladen für diese Themenwoche? Wem haben wir diese Karte weitergegeben? Wem haben wir gesagt, komm, sei dabei? Gott will uns haben, damit wir andere Menschen einladen. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, sagt, nicht gerufen hast du gesagt. Also es gibt Menschen, die sagen, sie sind nicht gerufen worden. Sie haben den Ruf nicht gehört. Den Ruf nicht gehört, denke ich, solltest du sagen. Er sagt, leg dein Ohr auf die Bibel und höre, wie er es dir befiehlt, hinzugehen und Sünde aus dem Feuer der Sünde zu ziehen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unser Auftrag. Dafür sind wir hier. Wir sind nicht nur hier, um schöne Gottesdienste zu feiern, sondern wir sind hier, um Gottes Ruf zu hören und seiner Berufung zu folgen. William Booth soll das einmal auch noch klarer gesagt haben. Manche Christen brauchen keinen Ruf, sie brauchen einen Tritt. Komm, mach mit. Das ist, was Gott von dir verlangt, von mir verlangt. Was wir also heute hier von Esra lernen, Gott sucht und ruft dich und mich. Gott ruft Einzelne, die dann aber gemeinsam losgehen. Und Gott zwingt sich dir nicht auf. Wenn du nicht willst, es war nur eine kleine Gruppe, die loszog. Sie bewegten Großes, aber es war diese kleine Gruppe, die Gottes gute Hand sahen und sich rufen ließen. Auf Wind, es geht los, es passiert etwas. Es ist ein geistlicher Aufwind. Gottes gute Hand trägt uns. Gottes gute Hand ruft und beruft uns. Wir lesen ab Vers 21 weiter. Gottes gute Hand begleitet. Lass uns miteinander lesen. Und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigen, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn, Vers 22, ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Weg vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, und hier kommt das zweite Mal die Hand Gottes, denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allem, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Hier am Fluss trifft sich diese Gruppe von Rückkehrern. Sie organisieren sich, sie formieren sich. Aber Esra sagt, jetzt fasten wir. Wer fastet, zeigt Demut, sagt uns hier der Text. Denn damit zeigt man eine gewisse Abhängigkeit von Gott. Warum? Lies in Vers 22. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern. Wer fastet, verlässt sich auf Gott und nicht auf Menschen. Übrigens, wenn du später das Buch Nehemia liest, Nehemia hat sich militärische Begleitung sicherstellen lassen. Also er hat auf jeden Fall gebeten, dass er begleitet wird. Das waren immerhin 1500 Kilometer. Das waren Wochen und Monate an Reisen und die Gefahren waren groß. Esra wusste um diese Gefahren, das schreibt er ja hier auch, dass sie schon auch um diese Gefahren wusste. Aber Esra sagt, wir machen uns komplett abhängig von Gott. Wir lassen uns von Gott begleiten. Doch damit wir uns ganz in die Hände Gottes fallen lassen, beginnen wir mit einem Fasten. Wer fastet, weiß, dass er in Not ist. Wir als Bibelseminar Bonn hatten eine Phase vor etwas über 20 Jahren, da waren wir kurz davor, die Schule zu schließen. Es war eine finanzielle Not, wie man sich das kaum vorstellen kann. Wir wussten nicht mehr, wie wir die Rechnungen bezahlen sollen. Zum Teil haben wir dramatische Umstände gehabt. Wir alle waren inzwischen arbeitslos und trotzdem haben wir versucht, irgendwie was für die Schule zu tun. Zwischendurch wurde uns das Telefon abgestellt, weil wir die Rechnung nicht bezahlen konnten. Dann haben wir Geld ausgeliehen, die Rechnung bezahlt. Dann wurde gedroht, dass Strom abgestellt wird. Dann hätte man gar nicht mehr weitermachen. Also es waren dramatische Zustände. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben gebetet und gefastet. Jeden Tag hat ein anderer Mitarbeiter gefastet, wochenlang. Nun, die Schule gibt's immer noch und ihr wisst, was Gott tut, wenn Menschen ehrlich Gott ihre Not bringen und sagen, Gott, hier stehen wir. Wir machen uns ganz abhängig von dir. Nur du kannst uns helfen. Das Fasten in der Bibel ist ein spannendes Thema, können wir hier nur kurz anreißen. Juden mussten eigentlich nicht fasten. Es gibt kein Gesetz, kein Gebot zum Fasten. Es gibt einen Hinweis in 3. Mose Kapitel 16. Das war dieser große Versöhnungstag. Man kann das Wort, das da im Hebräischen steht, mit Fasten übersetzen. Aber eigentlich ist es nicht direkt ein Wort für Fasten, sondern es meint etwas wie sich zurücknehmen oder in die Stille kommen oder sich demütigen. Aber die meisten verstehen, dass dieses Wort sowas wie Verzichten auf Nahrung meint. Und deswegen wird es auch so übersetzt. Und die Juden haben das tatsächlich auch so praktiziert. Gefastet wurde vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang, also tagsüber. Im Alten Testament wird Fasten an verschiedenen Stellen bezeugt, zum Beispiel bei Trauer. Wenn Menschen in Trauer waren, haben sie oft auf Essen verzichtet, um auf diese Weise Gott ihr Leid und ihre Not zu klagen. Menschen haben gefastet, wenn sie Buße taten, wenn sie feststellten, wir haben so viel Schuld auf uns geladen, wir sind so schuldig und sündhaft vor Gott, wir wollen das Gott zum Ausdruck bringen, indem wir Buße tun und auf Nahrung verzichten. Menschen haben auch gefastet, wenn sie eine besonders intensive Zeit mit Gott haben wollten. Denk zum Beispiel mal an Mose, als er auf den Berg ging, dann hat er auf die Nahrung verzichtet, um auf diese Weise in Gemeinschaft, in besonderer Weise in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Das hat auch Elia getan, als er dann unterwegs war zum Berg Horeb. Also Fasten zeigt, dass wir von uns weglenken und auf Gott hinlenken. Zur Zeit Jesu war das Fasten fast schon missbräuchlich, wurde das Fasten fast missbräuchlich verwendet, denn fromme Juden haben zur Zeit Jesu zweimal in der Woche gefastet. Das stand nirgends im Gesetz, dass sie das tun sollten. Aber sie wollten auf diese Weise ihre Frömmigkeit demonstrieren. Und wisst ihr, wann sie gefastet haben? Sie haben am Montag und am Donnerstag gefastet. Fragst du dich, warum Montag und Donnerstag? Montag und Donnerstag waren Markttage in Jerusalem. Und dann haben sie natürlich gefastet, indem sie oft ungekämmt und, ja, was weiß ich, ungewaschen auf den Markt gingen. Manchmal hatten sie auch entsprechende Kleidung an. Sie machten ein griesgrämiges Gesicht, um zu demonstrieren. Während ihr euch alle hier über das Essen Gedanken macht, fasten wir vor dem heiligen Gott. Jesus verurteilt diese Form des Fastens, weil er sagt, hier geht es nicht mehr um Gott, es geht um dich selbst. Du demonstrierst etwas, was Gott in dieser Weise gar nicht ehrt. Du hast den Sinn des Fastens nicht verstanden. So beschreibt Jesus oder so kritisiert Jesus diese Gruppe von Menschen in der sogenannten Bergpredigt im Matthäus-Evangelium nachzulesen. Schaut, in Lukas Kapitel 18 wird uns ein Gebet eines frommen Pharisäers aufgeführt und da heißt es, O Gott, ich danke dir, sagt dieser Pharisäer, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Heute fasten Menschen auch aus verschiedenen Motiven. Menschen fasten zum Beispiel, sie nennen das Heilfasten. Also es ist für unseren Körper gut und gesund, zwischendurch mal auf bestimmte Nahrung und überhaupt auf Nahrung zu verzichten. Sie machen das aus gesundheitlichen Gründen. Es gibt auch Menschen, die fasten, um sich in der Selbstdisziplin zu üben. Die Karnevalszeit ist dafür bekannt. Da gibt es Menschen, die wirklich enorm fasten. Sie verzichten auf Social Media. Das ist ein Fasten. Manche sind am Dauerfasten, weil sie gar kein Social Media haben. Aber manche glauben, das ist schon ein Ding, darauf verzichten zu müssen. Manche verzichten in dieser Zeit auf Alkohol. Das ist für manche auch eine Herausforderung, 6 Wochen keinen Alkohol zu trinken. Manche verzichten in dieser Zeit auf Fleisch und so weiter. Also die üben sich in der Selbstdisziplin. Wir sind Sklaven unserer Gewohnheit. Und es tut uns gut, gelegentlich auf gewisse Dinge zu verzichten, um festzustellen, ja, dass man zum Teil auch ohne diese Dinge gut leben kann. Oder man lernt die Dinge dann wieder neu schätzen. Doch, meine Lieben, das biblische Fasten konzentriert sich nicht auf uns. Das biblische Fasten konzentriert sich auf Gott. Abraham Maslow hat die sogenannte Bedürfnispyramide aufgestellt. Er sagt, das Grundbedürfnis ist Essen und Trinken. Wer nicht isst und trinkt, der stirbt. Das ist uns allen klar. Und jetzt beim Fasten verzichten wir bewusst auf das, was das Wichtigste im Leben ist, nämlich Essen und Trinken, um zu zeigen, dass es noch Wichtigeres gibt. Und in diesem Sinne hat Maslow nicht recht. Weil beim Fasten zeigst du, es gibt zwar Bedürfnisse in meinem Leben, aber es gibt noch Wichtigeres im Leben als meine Bedürfnisse. Und das ist Gott. Gott ist der Grund, warum Menschen bereit sind zu fasten, um auf diese Weise zu zeigen, dass sie sich unter seine gute Hand stellen. Also du konzentrierst dich beim Fasten auf Gott. Gott ist dir in diesem Moment wichtiger als alles andere. Entscheidend ist also nicht, ob du fastest, sondern wie du fastest. Wie meint nicht, worauf du verzichtest oder wie lange du fastest, sondern was im Mittelpunkt deines Fastens steht. Richtest du deinen Blick auf Gott, zu Gott hin oder auf etwas anderes? Das ist die entscheidende Frage. Die gute Hand Gottes begleitet dich. Wenn die Motivation beim Fasten ist, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, dann lade ich dich ein, immer wieder regelmäßig zu fasten. Es ist kein Muss, aber ein Kann. Schaut, wir haben letzte Woche mit einigen hier aus der Gemeinde für die Themenwoche gefastet. Weil uns das wichtig ist, dass Gott Menschen hierher ruft und dass Gott Menschen rettet. Dass Menschen in dieser Woche erkennen, sie sind Sünder und sie brauchen die Vergebung Gottes, damit sie nicht in die ewige Verdammnis von der Bibel Hölle genannt fahren. Und deshalb veranstalten wir diese Abende, deshalb laden wir ein und deshalb haben wir uns in dieser Woche Zeit genommen zum Fasten. Nächste Woche am Freitag wollen wir nochmal fasten. Vielleicht können wir auch nochmal die Folie einblenden. Ja, nächste Woche wollen wir noch einmal fasten. Am Freitag, nach der Themenwoche am Freitag, wollen wir nochmal fasten und beten. Denn wir wollen, dass Gott nicht nur einzelne Menschen, dass Gott unser Land erweckt. Und ich lade dich ein, sei dabei, faste und bete, damit Gott dieses Land besucht, damit Gott durch seinen Heiligen Geist in diesem Land eine Nation zu seiner Ehre erweckt. Das ist das Anliegen und deshalb bieten wir einmal im Jahr diesen Gebets- und Fasttag an. Mit Tausenden von anderen Christen und anderen Gemeinden wollen wir miteinander fasten und beten. Wir fasten, damit Gottes Wille geschieht. Wir fasten, damit Gottes Ehre groß wird. Wir fasten, damit Gott im Mittelpunkt steht. Das ist das Anliegen beim Fasten. Nicht wir bekehren Menschen, Gott bekehrt sie. Nicht der Evangelist bekehrt Menschen, sondern Gott. Nicht die Gemeinde bekehrt Menschen, sondern Gott. Meine Lieben, wir könnten auch noch für ganz andere Dinge fasten als Gemeinde. Wie wär's, wenn wir als Gemeinde für ein neues Gemeindezentrum fasten würden? Wir platzen hier aus allen Nähten, das sieht man in so einem Gottesdienst. Wie wär's, wenn wir auf die Knie gehen und sagen, Gott, zeig du uns den Ort, wo wir als Gemeinde ein neues Zuhause finden. Und wir Gott auf diese Weise unsere Not anvertrauen und sagen, schenk du uns das, was menschlich gesehen in einer Großstadt wie Köln kaum realisierbar ist. Schenk du uns einen neuen Raum. Wie wär's, wenn wir wieder neu anfangen zu beten und zu fasten für die Menschen, die sich bekehrt haben, die sich haben taufen lassen, aber nicht mehr kommen? Wir vermissen eine ganze Reihe von Menschen, von Geschwistern hier in der Gemeinde. Wie wär's, wenn wir ganz bewusst Fasttage einlegen, wo wir für diese Menschen beten in der Hoffnung, dass sie zurück in die Gemeinde finden? Wir könnten einen Fasttag für das Ende des Krieges einlegen oder Fasten für persönliche Nöte. Vielleicht gehst du durch eine gesundheitliche Krise, durch eine persönliche Krise. Fang an zu fasten und richte damit deinen Blick weg von dem Problem hin zu Gott. Das ist das, was Esra tut. Er weiß, die gute Hand Gottes wird uns begleiten. Fasten verändert dich und bewegt am Ende das Herz Gottes. Lies mit mir weiter ab Vers 23. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott und er erhörte uns. Siehst du, was hier steht? Fasten und Beten gehört immer zusammen. Bei der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas lesen wir von der Gemeinde in Antiochia. In Apostelgeschichte 13 kannst du nachlesen, in Vers 2 und 3. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Gott beruft und Gott begleitet. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Auch im Neuen Testament, in der Gemeinde Jesu, gehörte Fasten und Beten zusammen. Und Gott erhört uns. Gott hört und sieht, wenn Menschen es ernst meinen mit ihm. Wir lesen weiter ab Vers 24. Und ich sonderte 12 von den Obersten der Priester aus, dazu Scherabia und Aschabia und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und wog ihnen da das Silber und Gold und die Geräte als Abgabe für das Haus unseres Gottes, die der König und seine Räte und Oberen und ganz Israel, das sich dort befand, gegeben hatte. Vers 26. Ich wog ihnen da und gab in ihre Hand 650 Zentner Silber und an silbernen Geräten 100 Zentner an Gold und 100 Zentner. 20 goldene Becher, 1000 Gulden wert und 2 schöne Gefäße aus goldglänzendem Bronzen, so kostbar wie Gold. Vers 28. Und sprach zu ihnen: Ihr seid heilig dem Herrn, und die Geräte sind heilig, und das Silber und Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter. So wacht und bewahrt es, bis ihr es darwägt vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Sippe Israels in Jerusalem und in den Kammern des Hauses des Herrn. Da nahmen die Priester und Leviten das dargewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen, und um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. Also hier wird erneut aufgezählt, wie viel sie mitgenommen. Das sind Tonnen an Gewicht gewesen, an wertvollen Materialien, die sie mitgenommen haben, um einen guten Dienst am Tempel tun zu können. Esra erinnert die Priester daran, dass sie dem Herrn heilig sind. Und auch die Geräte sind heilig. Gott beruft nicht nur, er begleitet uns auch. Und Gott spricht uns heilig in unserem Dienst, weil er ein heiliger Gott ist. Und er vertraut seinen Dienst nur heiligen Menschen an. Aber heilig sind wir nicht, weil wir so toll sind. Heilig sind wir nicht, weil wir uns berufen lassen und von Gottes guter Hand begleiten lassen. Heilig sind wir nur, weil Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und sein vergossenes Blut uns rein macht von allen Sünden. Willst du ein Heiliger sein? Willst du ein Heiliger werden? Das Kreuz von Golgatha macht dich rein von allen Sünden und macht dich zu einem Heiligen vor Gott. Gottes gute Hand trägt uns. Aufwind, es geht los. Gott tut etwas. Gottes gute Hand bewahrt uns. Gottes gute Hand begleitet uns. Wir lesen zum Abschluss ab Vers 31. Gottes gute Hand bewahrt. Dann brachen wir auf von dem Fluss Ahava am 12. Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns. Und er errettete uns vor Feinden und Weggelagerern. Und wir kamen nach Jerusalem und blieben dort 3 Tage. Wir haben mal wieder diese 3 Tage. Ja, sie zogen los und warteten 3 Tage. Jetzt kommen sie an und warten 3 Tage. Vers 33. Aber am 4. Tag wurden im Haus unseres Gottes das Silber und Gold und die Geräte dargewogen dem Priester, der dort vor Ort Dienst hatte, Meremoth, dem Sohn Urias, und mit ihm Eliaser, dem Sohn des Pinhas, und mit ihm den Leviten Josabat, dem Sohn Jeshua, und Noadia, dem Sohn Binuis. Nach Zahl und Gewicht eines jeden Stückes, und das ganze Gewicht wurde zu der Zeit aufgeschrieben. Also circa 3,5 Monate ist diese Gruppe nun unterwegs gewesen. Sie wussten um die Gefahren, aber die gute Hand Gottes war über ihnen und er bewahrte sie auf diesem Weg. Sie kommen Jerusalem an, bleiben 3 Tage dort und dann übergeben sie all diese Gaben an den diensthabenden Priester Meremoth. Und es zeigt mir, wie ernst und genau Esra es nahm. Alles, hier wird zum 3. Mal, werden hier die Maßen angegeben und genau geschrieben, wie diese Spende oder diese Gaben überbracht wurden. Nichts durfte unterschlagen werden oder verloren gehen. Wenn es um Gottes Sache geht, kann man nie zu genau sein. Hier bewährt sich das Prinzip, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Doch noch viel wichtiger ist, dass hier zum 3. Mal wiederholt wird. Und die gute Hand, die Hand unseres Gottes war über uns. Und er errettete uns vor Feinden und Weggelagerer. Der Weg war gefährlich, doch Gottes gute Hand war über ihn. Weißt du, die Hand Gottes kommt in der Bibel häufiger vor. Ich meine, man fragt sich ja eh, hat Gott Hände? Wie viele Finger hat er an den Händen? Also, Man kann auch annehmen, dass das hier ein sogenannter Anthropomorphismus ist. Das heißt, eine menschliche Erscheinung wird auf Gottes Wesen übertragen. Das heißt, im Prinzip, menschliche Eigenschaften werden Gott zugesprochen. Und dann könnte man im Prinzip die Hand Gottes im Bilde verstehen, weil Gott Gott ist und nicht ein Mensch ist. Aber es spielt keine Rolle, ob Gott Hände hat oder nicht, sondern es geht eher darum, was versteht denn die Bibel, wenn sie von der Hand Gottes spricht? Das kommt so oft in der Bibel vor, das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen, hier auf all diese Stellen einzugehen. Doch ich will dir zeigen, dass in der Bibel die Hand Gottes für Gottes Gegenwart und für seine Allmacht steht. Lies mit mir in Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Unser Leben liegt in Gottes Händen. Hiob spricht davon in Hiob 10, Vers 8. Deine Hände haben mich gebildet. Ich dachte, Gott hat durch sein Wort gesprochen und es entstand. Aber Hiob sagt, ja, Gott war trotzdem aktiv. Er hat uns gemacht. Wir sind das Ergebnis von Gottes Willen und Gottes Schaffen. Lies mit mir, Jesus betet am Kreuz von Golgatha die Worte, Lukas 23, Vers 46 nachzulesen. Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hat, verschied er. Weißt du, was mir das sagt? Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hände. Im Leben und im Sterben. Die gute Hand Gottes trägt dich. Das ist Gottes Zusage für dich. Der Hebräerbriefschreiber warnt uns aber auch. In Hebräer Kapitel 10, Vers 31 heißt es, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Schau, wenn du dich hier im Leben nicht in Gottes gute Hand begibst und weißt, wer dich trägt, dann wird Gott irgendwann einmal mit seinen Händen das Urteil über dein Leben sprechen, dass du für ewig verloren bist. Und deshalb, leg dein Leben in diese gute Hand Gottes, die dich trägt, die dich bewahrt, die dich begleitet, in diese Hände. Weißt du, was mir dieser Text hier heute sagt? Gott schickt dich nie allein in eine Situation. Er geht immer mit. Er geht dir den Weg vor. Er steht dir zur Seite. Er geht hinter dir. Und er ist immer über dir. Gottes gute Hand begleitet dich. Als Kind Gottes bist du nie getrennt von Gott. Als Kind Gottes bist du nie getrennt von Gott, es sei denn in deinem Kopf. Gott ist immer da. Manfred Siebald hat ein Lied seinerzeit gedichtet. Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Wie lang muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Nie tiefer als in Gottes Hand. Darf ich dich einladen, dass du dich in diese Hand Gottes heute fallen lässt? Weil sie trägt dich. Sie gibt dir Aufwind. Siehst du, die Hand Gottes ist in deinem Leben. Vielleicht hast du tatsächlich diese Woche gedacht, ach, da habe ich aber Glück gehabt, dass ich den Unfall nicht verursacht habe. Wirklich Glück gehabt? Oder war es die gute Hand Gottes, die dich bewahrt hat? Bildest du dir wirklich ein, dass du so intelligent und so gut bist, dass du diesen Job und dieses Gehalt verdient hast? Oder ist das die gute Hand, die über dir ist? Denkst du wirklich, ich lebe so gesund und ich treibe so viel Sport, das ist der Grund, warum ich noch nie im Krankenhaus lag und ich selten krank bin? Oder ist das doch die gute Hand Gottes in deinem Leben? Siehst du diese Hand Gottes in deinem Leben? Ich lade dich ein, heute aus diesem Text von Esra Kapitel 8 zu lernen. Es gibt Aufwind. Gott will mit dir etwas starten. Gott will etwas Neues beginnen. Und er braucht dich. Gottes gute Hand trägt uns. Gottes gute Hand bewahrt uns, begleitet uns und sie beruft uns. In diesem Sinne möchte ich, dass wir jetzt abschließend miteinander ein Lied singen. Darf ich die Musiker schon mal auf die Bühne bitten? Und dass wir ganz bewusst dieses Lied als Antwort auf die Predigt singen. Und zwar die Worte, in deine Hand gebe ich mich hin, mit allem, was ich bin. Und wenn du sagst, das ist meine persönliche Antwort auf diese Predigt, dann lade ich dich ein, steh auf und lass uns kräftig dieses Lied singen. Du darfst auch im Online mitsingen, wenn du das als Antwort auf Gottes Einladung heute Gott geben möchtest. Amen.